Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Oh Gott, jetzt passiert das wirklich. Und ja, es gibt so zwei Arten, wie man das machen kann. Also man kann entweder an bestimmten Stränden, sozusagen vom Strand aus, reinlaufen und ja, sozusagen reinlaufen, einmal untertauchen, wieder rauslaufen, dann schnell ins Handtuch und wieder umziehen. Wir hatten aber keinen geeigneten Strand irgendwie auf in der Nähe und ja, sind dann einfach vom Schiff gesprungen. Ja, was auch ein bisschen interessant war und ja, ein bisschen aufregend. Also natürlich nicht von ganz oben, aber von dem untersten Deck. Und ja, dann steht man da mit den ganzen Seeleuten, die dann natürlich aufpassen, dass dann nichts passiert. Ja, hat dann sozusagen ein Gurt um den Bauch, falls was passiert und man irgendwie nicht selber wieder aus dem Wasser kommt, wird man rausgezogen. Ja, da steht man sozusagen wie auf einer Planke und springt ins Wasser. Und ja, ist dann schnell wieder draußen.
Ja, das war Sarah und hat von ihrem Antarktis-Abenteuer gesprochen. Es ist unglaublich, was sie dort alles erlebt hat. Und ich muss wirklich sagen, nach dieser Folge, ich möchte am liebsten sofort dorthin. Schaffe ich dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr. Ich habe auch gehört, dass die Antarktis-Reisen auch sehr früh sehr ausgebucht sind, weil die sehr beliebt und sehr limitiert sind. Also falls ihr nach dieser Folge auch inspiriert seid, dann solltet ihr euch vielleicht so ganz langsam mal Gedanken machen, wann ihr das machen wollt, denn dieses Jahr wird es auf keinen Fall so sein. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Plätze, wenn überhaupt. Also eher was für nächstes Jahr. Vielleicht können wir es ja dann zusammen machen. Also ich habe schon mit Lien gesprochen. Ich würde es sehr, sehr gerne machen. Ich habe im Dezember Geburtstag. Ich werde nächstes Jahr 30 im Dezember und das ist ja eine ganz gute Zeit, um so eine Antarktis-Expedition zu machen. Wäre doch irgendwie so ganz weit weg, so ganz, also das ist doch mal so richtig off the path, wenn ich so Antarktis. Das würde doch perfekt passen, oder nicht? Naja, das ist auf jeden Fall die 87. Off-the-Path-Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Ich bin Sebastian Canavis, euer Host des Podcasts. Und jede Woche lernt ihr hier neue Geschichten kennen aus der ganzen Welt von ganz tollen Persönlichkeiten, die etwas Tolles erlebt haben. Und eine dieser tollen Persönlichkeiten ist halt eben Sarah, die halt diese Reise gemacht hat und darüber spricht sie heute sehr, sehr lange mit mir und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie sich diese Zeit genommen hat. Ich nehme diese Podcasts immer sehr, sehr früh auf, also um 7.30 Uhr deutscher Zeit. Und je nachdem, wo die Leute sitzen, kann das auch noch mal ein bisschen früher für die sein. Und sie stehen dann immer extra früh auf und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie das machen und dass sie so enthusiastisch auch über diese Länder sprechen können um diese Uhrzeit. Das ist nicht selbstverständlich, finde ich, je nachdem, was man so, wenn man so nicht ein Morgentyp ist, dann fällt das einem auch bestimmt sehr, sehr schwer, morgens so euphorisch und enthusiastisch über etwas zu sprechen. Ich finde allerdings, dass diese Folge sehr, sehr gut geworden ist. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr sie findet und ob ihr jetzt auch irgendwie inspiriert seid, sowas zu machen. Es ist nicht das günstigste, wahrscheinlich so eine der teuersten Reisen, die wir hier auf Off the Path in den letzten anderthalb Jahren vorgestellt haben. Aber ich glaube auch, dass es eine dieser besonderen Reisen ist, die wir auch vorgestellt haben. Also falls ihr schon immer mal überlegt habt, eine Antarktisreise zu machen und wie das da so ist, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, es mal so firsthand zu erfahren von Sarah. Und ja, ich bin sehr, sehr auf euer Feedback gespannt. Es ist sehr früh noch. Wir sind gestern Abend erst aus Südtirol zurückgekommen. Wir waren 4 Tage in Südtirol und haben dort eine Hüttenwanderung gemacht. Richtig cool. Wir sind 3 Tage durch die Dolomiten gewandert, von Hütte zu Hütte. Und das war der absolute Wahnsinn. Wir hatten so Glück mit dem Wetter. Während wir ja letzte Woche hier weggefahren sind, während die Ime in Hannover noch über Wasser war, übergeschwemmt war, die ganze Gegend hier, die ganze Nachbarschaft war alles voll braunem Wasser, hatten wir da unten ein traumhaftes Wetter. Es war einfach richtig, richtig toll. Man hat irgendwie gar nicht glauben können, dass Norddeutschland unter Wasser lag. Also in Hildesheim war es ja ganz schlimm, in Goslar soll es ja ganz schlimm gewesen sein. Auch Berlin hat es ja richtig krass erwischt. Unsere Freunde Kai und Adriana, die brasilianischen Reiseblogger, die wir letztens zu Besuch hatten, die haben wir gestern noch mal ganz kurz in München getroffen und die haben auch nur gesagt, Alter, was ist das denn hier eigentlich für ein Sommer? Ich dachte, das ist geil. Du hast die ganze Zeit davon gesprochen, wie geil das hier ist. Ich musste mich dann auch mal ein bisschen entschuldigen und dann sagen, dass das nicht normal ist, was wir gerade hier dieses Jahr hier durchmachen. Finde ich, ist auch nicht normal. Aber vielleicht hat das auch irgendwie so ein bisschen was mit der Erderwärmung und allem zu tun, dass sich alles so die ganzen Zeiten so verschieben. Ne? Also der richtige Winter kommt ja auch mittlerweile später, als er früher mal war. Und der richtige Sommer kommt wahrscheinlich auch ein bisschen später, als er früher mal war. Also vielleicht wird er jetzt erst richtig warm. Ja, also auf jeden Fall zurück zu Südtirol, das war extrem geil. Wir sind halt mit unseren Rucksäcken, also wir hatten die Tatonka Yukon Rucksäcke dabei, die haben wir ja auch sonst immer zum Backpacken dabei, ne? Wenn wir unterwegs sind irgendwo, wenn wir nach Australien oder sonst irgendwo fliegen, dann haben wir auch immer die Tatonka Yukons dabei und diesmal haben wir die auch, das sind ja Trekking Rucksäcke, das sind ja keine, ich glaube, das sind ja keine richtigen so Backpacking Rucksäcke, das sind Trekking Rucksäcke und diesmal haben wir sie zum allerersten Mal auch wirklich zum Trekking mitgenommen und ich muss sagen, extrem geil, obwohl ich ein bisschen mehr Gepäck dabei hatte, als man so normalerweise hat. Ne? Also ich glaube, wenn ihr jetzt als ganz normale Reisende quasi so eine Trekking-Tour macht, von Hütte zu Hütte, dann habt ihr so vielleicht 6 bis maximal 8 Kilo dabei. Ich habe aber noch so Drohne und Laptop und Kameras und so dabei, also bei mir liegt das dann so ungefähr bei 15 Kilo. Und das war schon sehr anstrengend, so mit 15 Kilo, so jeden Tag tausende Höhenmeter. Ich glaube, am ersten Tag haben wir so 1200 Höhenmeter oder so gemacht. Das war schon sehr, sehr anstrengend. Aber es war auch extrem cool. Ich möchte eigentlich nicht zu viel darüber reden. Ich möchte heute Abend mal eine Abenteuerhappen-Folge darüber aufnehmen und hoffe, sie dann noch diese Woche dazu veröffentlichen, weil es extrem cool war. Ich hoffe, das klappt alles. Und ja, das ist jetzt die 87. Off the Path Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge und den Links, Shownotes findet ihr unter www.offthepath.com/Folge087. Und ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die über unseren Amazon-Banner auf Off the Path fleißig geshoppt haben am Wochenende und letzte Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns damit indirekt unterstützt. Also ihr bezahlt dadurch keinen einzigen Cent mehr, aber wir bekommen dann eine kleine Kommission, wenn ihr über diesen Banner Shopping macht oder halt auch über unsere Booking-Links und so. Das nennt sich Affiliate-Marketing und damit könnt ihr indirekt, ohne einen wirklichen Cent an uns zu bezahlen, unsere Seite und das, was wir alles machen, einfach unterstützen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch an alle, die über Patreon uns fleißig jeden Monat unterstützen. Also vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Ich bedanke mich und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Sarah und dieser ganz tollen Folge über die Antarktis. Also, bis dann. Ja, alles klar, Sarah.
Hallo, Sebastian, alles klar. Wie geht's dir?
Wunderbar. Es ist ein bisschen früh, wie immer, wenn wir diese Podcasts aufnehmen. Für dich ist es sogar noch ein bisschen früher. Du sitzt gerade im schönen London. Ich hoffe, es ist schön oder ist es verregnet?
Heute ist es okay. Ja, noch nicht so sonnig wie erhofft, aber ja, es ist ja auch schon noch früh, ne, am Morgen.
Ja, ich finde es immer interessant, so, wenn man den Leuten so spricht, diese verschiedenen Zeitzonen und ja, was für Leute hier so zusammenkommen im Off the Path Podcast. Du lebst seit einigen Jahren in London.
Genau.
Wie lange schon?
Seit 5 Jahren schon.
Cool. Und ist der Sommer dieses Jahr bei euch auch so schlimm wie der Sommer in Deutschland? Der ist nämlich hier sehr bescheiden.
Ja, es ist sehr abwechslungsreich. Wir hatten super heiße Tage, wo alle wieder gestöhnt haben, warum es denn so heiß ist. Und vor allem in der Stadt ist es dann ein bisschen unangenehm. Aber ja, danach kommt wieder der Regen. Deswegen sollte man sich eigentlich nicht so beschweren. Es ist immer ein Auf und Ab hier.
Ja. Und du bist heute mein Gast, weil du was ziemlich Cooles erlebt hast. Und zwar, du bist, du hast eine Kreuzfahrt in der Antarktis gemacht. Kann man das Kreuzfahrt nennen oder ist das eine Expedition? Wie würdest du das nennen?
Ich würde es eher Expedition nennen. Also Kreuzfahrt, da denke ich eher an größere Schiffe, viel Entertainment. Man bleibt die ganze Zeit an Bord. Aber genau, so eine Expedition in die Antarktis ist schon ein bisschen was anderes, was man sich vielleicht unter der normalen Kreuzfahrt in der Karibik oder im Mittelmeer vorstellt.
Ja, also Expedition Antarktis, ein absolutes Abenteuer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwie schwer, sich vorher schon was vorzustellen. Man sieht natürlich viele Fotos und Videos und man liest sich da so ein bisschen rein. Aber es ist schwer, sich das vorher vorzustellen. Und dann, auch wenn man dort ist, muss man sich eigentlich jeden Tag irgendwie ein bisschen in den Arm kneifen, um zu realisieren, wo man eigentlich ist auf der Welt und was man einfach sieht, was nicht viele sehen können oder sehen dürfen. Und das ist schon was Besonderes.
Ja, was ist das, was man da so sieht?
Einfach die Weite und Unberührtheit. Also das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Man ist wirklich alleine. Also man sieht kein anderes Schiff, man sieht keinen anderen Menschen. Man ist wirklich in dieser Weite unterwegs. Es ist, viele denken, oh, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, nur Schnee, Weiß sozusagen. Aber es gibt so viele verschiedene Farben, so viele Blautöne, so viel Eis und natürlich die Tierwelt ist außerordentlich. Man ist wirklich in der Tierwelt mittendrin und sozusagen der sieht dieser Tierwelt zu, wie sie da überlebt in der Kälte. Und ja, also man ist wirklich jeden Tag unterwegs, man sieht neue Landschaften, man sieht auch viel von der Geschichte, also viele Expeditions, sagen wir, diese Hütten, die dort im letzten Jahrhundert aufgestellt wurden von Walfängern oder Forschern. Also es ist auch ganz viel Geschichte dabei und ja, man lernt natürlich auch sehr viel. Also ich habe nichts mit Biologie oder so zu tun, aber danach fühlt man sich so ein bisschen, dass man, wie man studiert hätte, mitten in der Natur.
Bestes Beispiel, dass Reisen halt einfach die beste Schule ist, ne? Und das einfach bildet.
Genau, auf jeden Fall. Und ich finde es auch, das sieht man auch an den Leuten, die da mitreisen. Jeder ist sehr, sehr interessiert, nicht einfach seinen Urlaub zu verbringen, die Füße hochzulegen und ein bisschen zu entspannen, sondern wirklich zu lernen, was zu entdecken und dann auch die ganze Erfahrung und das Wissen wieder zurückzubringen nach Hause und darüber zu erzählen und hoffentlich andere Leute auch darüber begeistern.
Ja, du hast ja gerade auch so gesagt, das Thema Geschichte angesprochen und die ganzen Hütten von den ganzen Forschern und Walfängern. Die Antarktis ist ja eigentlich ein staatenloses Gebiet, was aufgeteilt worden ist in verschiedene Nationalitäten. Ist das richtig?
Genau, das ist sozusagen, ja, es gehört keinem, aber es sind einige Länder, jetzt habe ich dich gerade nicht so gehört, aber genau, es sind einige Länder, die haben so Teile von der Antarktis, sagen, bekommen. Die sind alle unter so einem Treaty, also unter so einer Abmachung vereinigt. Ja, man ist dann aber sozusagen eben Niemandsland. Also man bekommt jetzt da keinen Stempel oder so. Genau, aber man sieht so die verschiedenen Hütten von den Amerikanern, von den Argentiniern, von den Engländern, die da geforscht haben oder noch forschen.
Okay. Cool. Eure Expedition ist die dann, also die ist dann wahrscheinlich an die, also die Antarktis ist ja eher rund. Mhm. An welchen Teil der Antarktis wart ihr denn?
Genau, also der einfachste Zugang sozusagen ist von Südamerika aus. Das heißt, man fliegt erstmal nach Buenos Aires und dann nochmal nach Ushuaia. Das ist die südlichste Stadt in Südamerika, in Argentinien. Und von da geht's dann los. Man kann auch aus Neuseeland aus los, aber das ist nochmal ein bisschen weiter. Und sehr selten kommt man von Südafrika in die Antarktis. Wenn man sich nochmal die Karte von der Antarktis ansieht, genau, sieht man eher, es ist so ein bisschen rund. Und dann unter Südamerika geht es dann nochmal eine Halbinsel sozusagen raus. Das ist die, genau, antarktische Halbinsel. Und da fahren eigentlich die meisten Expeditionsschiffe hin. Da gibt es auch, viel zu sehen, viele kleine Inseln, viel viele Tiere und das ist sozusagen der zugänglichste Teil der Antarktis.
Also von Ushuaia, da geht es dann aufs Schiff quasi rauf, über Feuerland. Das ist ja auch viele kleine Inseln.
Genau. Man fährt erstmal durch den Beagle-Kanal, das ist dann auch sehr schön landschaftlich nochmal. Und genau, und dann geht es erstmal 2 bis 2,5 Tage über die Drake-Passage. Das ist sozusagen die gefährlichste Seepassage der Welt, wo sich Atlantik und Pazifik treffen. Und das ist so ein bisschen bei den ganzen Seefahrern berühmt und berüchtigt, weil halt diese 2 Ozeane aufeinandertreffen und man eigentlich nie genau weiß, wie das Wetter wird und wie die Überfahrt wird. Das heißt, man muss wirklich dafür was tun, bevor man dann in der Antarktis auch ankommt. Und viele werden dann auch getestet auf die Seetauglichkeit, bevor man dann eher in ruhigeren Gewässern ist.
Ja, also hier so Pillen gegen Seekrankheit, die müssen auf jeden Fall mit ins Handgepäck.
Genau, also bei uns war auch ein Arzt an Bord und der hat auf jeden Fall diese Pillen auch ausgeteilt. Die gibt's auch umsonst. Das heißt, man kann sich da auf jeden Fall versorgen, aber ja, es ist eine Sache, man will natürlich sehen, was draußen zu sehen ist. Man will natürlich das auch alles miterleben, aber auf der anderen Seite, ja, wenn man so eine Pille gegen Seekrankheit nimmt, dann wird man erstmal sehr müde und verschläft wahrscheinlich die Überfahrt, was oft auch gar nicht so schlecht ist, wenn es sehr stürmisch wird.
Ja, wie war eure Überfahrt? War es stürmisch?
Ja, hin war es nicht so schlimm. Also wir hatten starken Wind, wenn man so auf die Beaufort-Skala schaut, die so den Wind misst, war das eine 6. Das heißt, es sind schon einige Wellen, aber es war okay. Und auf der Rückfahrt hatten wir dann einen Sturm, also Nummer 8. Und das war dann schon ein bisschen heftiger, aber dann ist man ja schon eine Zeit lang auf dem Schiff gewesen und kommt so ganz gut zurecht und hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber es ist jedes Mal wieder ein Abenteuer und man hat so, vorher überlegt man sich, okay, hat man eine Drake Shake, das heißt also Sturm und viele Wellen, oder eine Drake Lake, also eine ruhige, spiegelglatte Überfahrt. Das sind so die zwei Arten, die man so, auf die man vielleicht hofft oder nicht hofft.
Okay, also man hofft also auf einen Drake Lake und meistens kriegt man einen Drake Shake.
Genau, so ist es.
Es wäre doch eigentlich auch einen interessanten Cocktail, den es an der Bar geben könnte.
Ja, ich glaube, das gab es auch. Ja? Ja, das waren sehr, ja, auf jeden Fall einige Cocktails und ja, sehr, sehr kreative Namen auch dafür. Ja,
das müsste wahrscheinlich der stärkste Cocktail von allen
sein. Ja, auf jeden Fall.
Okay, aber das Schlechteste, was man ja eigentlich machen kann bei so einem Drake Shake, ist ja eigentlich, sich in die Kabine zurückzuverziehen und versuchen zu schlafen, oder?
Ja, das ist, das machen ziemlich viele, weil es dann oft schon ein bisschen schwierig sein kann, überhaupt auf den Beinen zu bleiben, wenn es ziemlich stürmisch wird. Dass man muss sich dann überall festhalten und je nachdem, woher die Wellen kommen, ob von vorne oder von der Seite, ist es dann nochmal ganz ein anderes Ding, aber ja, viele sozusagen legen sich einfach hin, nehmen die Pillen und wachen sozusagen 2 Tage später auf. Es ist natürlich auch spannend, irgendwie an Deck zu sein, rauszuschauen. Man sieht schon viele Vögel zum Beispiel oder die ersten Eisberge. Also es lohnt sich schon, sozusagen wach zu bleiben, aber je nachdem, wie man so mit der Seekrankheit, ob man ja seekrank wird oder nicht, ist wahrscheinlich dann am besten.
Wie ist der Alltag so an Bord? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, also 2,5 Tage ist die Überfahrt. Mhm. Also das heißt, du bist auf jeden Fall also 5 Tage hin und zurück an Bord, nur an Bord, ohne Land in Sicht. Und dann halt, wie lange ging die ganze Tour?
Genau, meine Reise war 11 Tage. Ist so die kürzeste Zeit oder die kürzeste Tour. Und genau, dann hat man sozusagen 4 volle Tage in der Antarktis und dann sozusagen noch die Überfahrten. Und ja, genau.
Okay, also schon sehr viel Fahrt.
Genau, viel Fahrt. Wenn man dann, wie wir dann angekommen sind, man kommt dann erstmal zu den Süd-Shetland-Inseln, die sind sozusagen vorgelagert vor dieser antarktischen Halbinsel. Und genau, da geht es dann sozusagen los mit dem Programm und ja, dann ist es auch ziemlich straff. Also man schläft nicht aus, man wird meistens um 7 oder 7:30 geweckt, dann gibt's Frühstück. Und
so wie heute beim Podcast.
Ja, ne? Genau. genau, nur dass ich noch nicht gefrühstückt habe, aber genau. Es gibt auf jeden Fall Frühstück, ja, sehr, sehr reichhaltig. Und dann geht es sozusagen mit der ersten mit dem ersten Landgang los. Also das ist das andere bei der Antarktis. Man sieht zwar immer verschiedene Routen und sozusagen, wo man hinfährt, und aber das heißt nicht, dass man auch wirklich dorthin fährt. Also meistens gibt es einen Plan A, und in der Realität ist man dann meistens dann bei Plan W oder X oder Y am Ende. Das heißt, er wird dauernd geändert, je nachdem, wie das Wetter ist, wie das Eis ist. Das heißt, man wird dann in der Früh sozusagen gebrieft vom Expeditionsleiter, wo denn der nächste Landgang ist, und dann wird man sozusagen vorbereitet, dann geht man wieder in die Kabine, zieht sich an und dann hat man den ersten Landgang. Meistens dauert der so 2 bis 4 Stunden, und man kommt wieder zurück an Bord, Mittagessen, ein bisschen ausruhen, und dann fährt man meistens weiter, je nachdem, wo man ist, und macht dann einen zweiten Landgang.
Okay, also man hat schon, also die versuchen schon so 2 Landgänge am Tag reinzubringen.
Genau, das ist sozusagen, 2 Landgänge ist ideal. Wir hatten einen Tag ein bisschen schlechteres Wetter, da wollten wir einen Landgang machen, aber dann waren die Wellen ein bisschen zu hoch, dann konnten wir sozusagen nicht vom Schiff runter, und sind dann weitergefahren und hatten dann eher sozusagen eine Cruising-Phase, wo wir dann durch super schöne Gebiete gefahren sind, wo man einfach vom Deck aus die Landschaft bewundert. Also es gibt immer was zu sehen, auch wenn man jetzt nicht einen Landgang macht. Aber das ist so das Ziel, 2-mal am Tag vom Bord zu gehen.
Diese Antarktis-Expedition, die finden, soweit ich informiert bin, immer nur im November bis Januar, Februar statt, richtig?
Genau, der Reisezeitraum ist so Ende Oktober bis März. Also ich war im März unterwegs. Das ist sozusagen der Herbst in der Antarktis. Genau, das ist der Sommer, also Frühling, Sommer und Herbst. Und das ist die einzige Zeit, wo man dort hinkommt. Der Rest des Jahres ist sozusagen Winter, da gibt es kein Durchkommen. Und da ist das Wetter auch sehr viel schlechter. Das heißt, es ist ein begrenzter Reisezeitraum, aber passt auch perfekt mit unserem Winter. Also da kann man dann den Winter für den Winter eintauschen, aber auf jeden Fall ein bisschen spannender.
Also, ja, was hattet ihr dafür so für Temperaturen?
Es ist gar nicht so kalt, wie man sich vielleicht denkt. Ich glaube, da war es in Europa kälter. Also ich hatte so zwischen 3 und -3 Grad.
Oh, okay. Ja. Also den Vierräffeln Polarexpeditionstrack, den kann ich zu Hause lassen.
Ja, genau.
Für -40.
Genau. Es ist schon wichtig, dass man halt gut ausgerüstet ist. Das heißt, man sollte auf jeden Fall eine Skihose mitnehmen. Das heißt, man ist also sozusagen, man hat eine isolierte Hose dabei und auch eine wasserfeste Hose. Man steigt auch öfter mal wenn man die Ausflüge macht an Land. Das Schiff bleibt sozusagen in der Bucht oder in der ein bisschen weiter vorgelagert, sozusagen am Anker, und dann hat man diese Schlauchboote, mit denen man dann an Land fährt, und es kann auch schon mal sein, dass man dann vom Schlauchboot aus ins Wasser steigen muss, um dann an Land zu gehen. Das heißt, es ist wichtig, dass man eine wasserfeste, warme Hose dabei hat. Bei meiner Reise wurde uns auch ein Parka gestellt an Bord. Das heißt, ich musste meine Winterjacke nicht mitschleppen über die ganzen Flüge, und man hat dann sozusagen eine Jacke, die genau richtig für das Gebiet ist und für die Temperaturen, und und der Rest war eigentlich so lange Unterhose, wie man kennt, oder Sporthose, so ein bisschen Fleece-Pulli und so weiter, also ganz leger, aber auch ein bisschen für Winter ausgerüstet mit Handschuhen, Mütze, Schal und so weiter.
Also eigentlich so die ganzen Klamotten, die man halt auch für eine Wanderung im späten Herbst in Europa eigentlich mitnehmen würde, ne? Wenn es so schon leichter Winter wäre.
Ja, genau.
So ein Mix, also ich meine -3 bis -3, das ist ja jetzt nicht so ganz kalt.
Genau, also das war auch auch ein bisschen überraschend. Man denkt ja mal, oh Gott, dann vielleicht -20 oder so. Aber wenn man auf der Karte nochmal schaut, ist man ja auch nicht wirklich nah am Südpol. Also man ist ja sozusagen auf dieser Halbinsel, und da gibt es auf jeden Fall große Temperaturunterschiede von dort dann zum Festland und zum Südpol. Und es ist auf jeden Fall nicht so extrem, wie man vielleicht denkt.
Ja, es ist auch was ganz Neues für mich. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass du jetzt irgendwie mit -20 bis -40 daherkommst. Also -40 ist das Kälteste, was ich erlebt habe in Nordnorwegen im Winter, im tiefsten Winter, und mehr als 2 Stunden habe ich es da nicht ausgehalten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hört sich sehr kalt an.
Ja, wenn ihr dann in euren Overalls und mit euren Klamotten unterwegs wart, was habt ihr dann an Land so alles gesehen?
Genau, man kriegt dann immer ein Briefing, sozusagen, bevor man an Land geht, damit man so erstmal einen kleinen Überblick hat, wo man überhaupt landet. Was auch gut ist und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass alle Landgänge und auch alle Orte, also alle Inseln oder Buchten, an denen man landet, die sind alle sehr stark geregelt von einer Organisation, die wo sich die verschiedenen Expeditionsschiffe zusammentun, um sozusagen auch die Antarktis zu schützen. Das heißt, man bekommt dann sozusagen einen kurzen Überblick, ob man jetzt welche Arten von Pinguinen man sieht, wo es bestimmte Robben an Land gibt oder bestimmte Vögel oder was gerade auf dieser Insel oder in dieser Bucht gibt. Und dann geht man sozusagen von dem Zodiac, steigt man runter, und das Expeditionsschiff hat dann schon den Landgang sozusagen ein bisschen ausgelegt. Das heißt, es kann sein, dass man nicht nach links so weit gehen kann, weil da die Pinguine noch brüten oder da irgendwie eine Robbe gerade sich sonnt. Und das heißt, es gibt so verschiedene Wege, die dann abgesteckt sind, damit man jetzt nicht die Tiere stört und oder die Flora irgendwie zerstört, verschiedene Pflanzen irgendwie zertritt. Und es ist schon sehr geregelt, aber man kann sich dann frei bewegen. Man kann dann entweder vielleicht auf einen Hügel oder auf einen Vulkan, die es da auch sehr viele gibt, steigen und oder am Strand entlang gehen. Oder es gibt eine Hütte, die man anschauen kann von einem Forschungsteam zum Beispiel. Genau, es gibt super viel zu sehen, und das Expeditionsteam ist sozusagen überall mal dabei, dass man Fragen stellen kann oder wenn irgendwas Spannendes passiert, dass man auf jeden Fall ein bisschen mehr Informationen hat, was sich gerade da abspielt. Aber ja, man ist auf jeden Fall, man sieht sehr viele Tiere, manchmal an manchen Inseln muss man aufpassen, dass wir nicht über die Pinguine stolpern, die einfach zwischenher rumlaufen und auch gar nicht aufpassen, wo sie herlaufen. Das heißt, man muss immer sehr aufpassen, wo man hinsteigt und was man vor und neben und hinter sich hat.
Ja, so Pinguine sind so leicht dusselig, ne?
Ja, auf jeden Fall an Land.
Die latschen einfach immer irgendwo hin, und dann kann das schon sein, dass sie ja irgendwo gegen irgendjemanden vielleicht sogar laufen.
Ja, genau, das ist sehr lustig auch anzusehen. Und ich war ja im März dort, und da der Herbst in der Antarktis, und das Tolle da war, dass die Pinguine, die sozusagen werden ja im Dezember sozusagen geboren und wachsen dann auf, und im März sind sie sozusagen Teenager, und wie so Teenager oft sind, ein bisschen forsch und ein bisschen abenteuerlustig. Die Eltern sind oft schon wieder im Meer, die sind schon oft wieder auf Futtersuche, um sich für den Winter wieder vorzubereiten, und dann hast du halt oft so eine ganze Bucht voller Pinguin-Teenager, die einfach wissen wollen, wer du da so bist und was du so machst. Und wenn man oft so ganz ruhig dasteht und sich nicht bewegt, kommen die auch sehr nahe und forschen einen so ein bisschen. Das heißt, es geht. Man darf natürlich den Tieren selber nicht nahe kommen, aber wenn die Tiere zu einem kommen und man sich nicht bewegt, die natürlich nicht anfasst, dann ja, ist es oft sehr, sehr interessant, die Pinguine von sehr nah zu sehen.
Das glaube ich. Was habt ihr da für Pinguine gesehen? Sind das die Königspinguine, die bekannten großen Pinguine, oder eher andere, kleinere?
Genau, eher die kleineren. Also wir haben auf jeden Fall so drei Arten gesehen. Das sind einmal die Eselspinguine, das sind so die verbreitetsten in der Antarktis oder in dem Gebiet der Antarktis. Dann die Adelie-Pinguine, das sind sehr, sehr schöne Pinguine. Die haben so einen sehr schönen schwarzen Kopf und schöne blaue Augen. Und dann gibt es auch noch Zügelpinguine, die haben sozusagen so einen schwarzen Streifen unterm Kinn, wie so eine Art Zügel. Die sind alle so bis, sage ich jetzt mal, einen halben Meter groß, würde ich jetzt mal schätzen. Die Königspinguine sind da jetzt nicht sehr verbreitet. Die sind eher in Südgeorgien, ein bisschen nördlicher. Und die großen Kaiserpinguine, die man ja auch oft sieht von oder kennt von verschiedenen Filmen, die sind auf einer anderen Seite der Antarktis. Also die sieht man da auch nicht. Man sieht eher diese kleineren, kleineren bis halbe Meter großen Pinguine.
Und Polarbären? Nein, man scherzt.
Genau. Pinguine werden nicht von den Eisbären gefressen. Das kann man sich schon mal, ist schon mal
gut. Ja, auch gar nicht.
Genau, geht gar nicht.
weil vielleicht fragt dich der eine oder andere, was ist denn mit den Polarbären? Aber kannst du ja auch mal erzählen, also Polarbären sind ja am Nordpol, genau. Und am Südpol gibt's eigentlich wenig bis gar keine Raubtiere, oder?
Es gibt ein paar und es ist natürlich sehr spannend, die auch zu sehen. Es wird einem garantiert, dass man Pinguine sieht. Also man ist ja immer so ein bisschen mit Naturreisen. So, ja, man kann die Tierwelt natürlich nicht kontrollieren. Man weiß nie, ob man auf der Safari den Löwen sieht oder so oder den Panther im Dschungel. Aber in der Antarktis sieht man auf jeden Fall Pinguine. Das ist schon mal garantiert. Aber dann die anderen Tiere, das ist natürlich ein bisschen anders. Also die Seeleoparden, die sehen so ein bisschen fieser aus, sind aber sehr, sehr interessante Tiere. Das sind sozusagen ein Raubtier in der Antarktis und die haben auch den Pinguin auf dem Speiseplan. Und es ist natürlich super spannend, einen Seeleoparden zu sehen. Und wir waren auch, hatten auch Glück ein paar Mal, haben einen auf einer Eisscholle gesehen beim Relaxen sozusagen. Und einmal sind wir auch mit dem Zodiac an Land gefahren, war ein bisschen unterwegs und ja, da ist dann auch ein Seeleopard neben unserem Zodiac aufgetaucht und hat das so ein bisschen erforscht. Und das ist natürlich auch nicht so, ist natürlich spannend zu sehen, aber ja, die haben sehr scharfe Zähne und man möchte natürlich nicht, dass sie ein Loch in das Schlauchboot beißen. Das heißt, man sieht die oft im Wasser beim Jagen, beim Fressen, was super spannend ist. Und das Highlight natürlich auch Wale zu sehen. Das heißt, Orcas kann man sehen, das ist natürlich auch.
Habt ihr welche gesehen?
Wir haben welche gesehen, aber nicht sehr nahe. Also das war ein bisschen weit weg, aber das sind natürlich auch Raubtiere, die sehr, sehr interessant sind. Und
geil.
Und in ganzen Gruppen rauben, also vor allem Pinguine und Robben. Das war leider ein bisschen weit weg, aber ja, man war auf jeden Fall in der gleichen Gegend wie ein Orca. Aber wir haben auch viele Wale gesehen, also viele Buckelwale. Das sind so die bekanntesten auch. Und das war natürlich auch ein Highlight, wenn man dann auf so einem kleinen Schlauchboot ist und einfach sehr ruhig im Wasser in den Wellen auf und ab sagen, tanzt. Und dann sind einfach da so ein, 8 bis 10 Buckelwale um einen und zeigen die Flosse und zeigen die, ja, machen so ein paar Spielchen. Das war eins der Highlights auf jeden Fall.
Das ist schon cool. Also, weil du jetzt die Orcas angesprochen hast. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Orca-Fan. Und wir gehen jetzt in ein paar Monaten nach British Columbia in Kanada und gehen dann 5 Tage mit Orcas kajaken.
Oh, wow. Das muss super sein, ja.
Und jedes Mal, wenn ich halt das Wort Orca höre, dann bin ich immer so ganz so, huch, geil.
Ja.
Weil ich freue mich halt schon mega. Und das ist schon echt imposante Tiere, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wenn du, ich glaube, du siehst auf jeden Fall Orcas dort. Ich glaube, die sind da sehr, sehr oft in British Columbia. Aber ich habe auch nebenbei einmal in Schottland gesehen, an der Nordwestküste in Schottland.
Oh, cool.
Ja, also die gibt's auch in Europa. Und ja, der hat da auch gerade Beute erlegt. Also ja. Wenn man nicht so weit fahren möchte, kann man es auch nach Schottland schaffen.
Ja, ja, ich bin gerade auch am Überlegen, also es gibt auch in Norwegen, ne, also Tromsø,
genau.
Da die Ecke, also meine Eltern haben mal auch so eine, ich würde es da fast eher eine Kreuzfahrt nennen, also nicht richtig Expedition, das war so ein Mix daraus. Und die haben in Tromsø, haben die so eine Kajaktour gemacht, dann haben die auch irgendwie so 10, 15 Buckelwale und irgendwie 30 Orcas in der Bucht gehabt, boah, weil da gerade so ein Heringschwarm drin war. Das muss so unglaublich gewesen
sein. Ja, und wenn du natürlich im Kajak bist du so nah am Wasser. Das ist ja auf jeden Fall ein Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst, ja.
Ja, ja, absolut. Aber zurück, weiter südlich, viel weiter südlich, zurück in die Antarktis. Aber hier so diese Seeleoparden, ne? Die sind ja auch total krass.
Ja, die sind super faszinierend. Also sehen so ein bisschen fies aus, aber sind auf super intelligente Tiere und ja, man sehr wendig, sehr so einen langen, also ein bisschen Art wie eine Robbe, aber sehr langer Körper und ja, es ist auf jeden Fall so der Räuber und ja, man ist dann schon irgendwie, man sieht, sitzt dann so im Schlauchboot, sieht den Seeleoparden auf der Eisscholle liegen und es ist schon auf jeden Fall, das kann man sehr, sehr schwer beschreiben, wie das ist, diese Tiere in ihrem Umfeld zu sehen und jetzt nicht irgendwie im Zoo oder in einem Aquarium. Also das ist jetzt immer noch, bin ich da immer noch ganz, ganz platt. Ja, also unglaublich.
Ja, weil die sind, also was ich an den Seeleoparden, also ich meine, ich, was ich jetzt rede, ist aus irgendwelchen Dokumentationen, was ich so sehe. Du hast es halt wirklich live erlebt. Aber ich finde, das sind halt auch irgendwie Robben, ne? Also die kommen aus die gleiche Gattung der Robben, aber das sind halt so die Löwen der Antarktis, ne? Die sind einfach so unglaublich, die sehen so unglaublich aggressiv aus mit ihren scharfen Zähnen, finde ich.
Ja. Ja, und man sieht dann auch, also wir haben auch einmal einen Seeleoparden beim Raubzug sozusagen gesehen und man sieht dann die ganzen Pinguine am Land und die sind natürlich alle sehr süß und sehen sehr putzig aus und dann sieht man so einen Seeleopard, einen Pinguin am Reißen und denkt sich, oh Gott, der arme Pinguin, aber das ist natürlich die Natur, das ist der Zyklus in der Antarktis, aber es ist schon ja, unglaublich spannend, das wirklich live zu sehen und ja, jeder muss sozusagen überleben in dem Gebiet und ja, da sieht man das auch leider, die Pinguine dann zum Opfer werden, aber ja, das ist sozusagen der Lauf der Dinge dort.
Ja, hast du denn auch mal mehr als deinen kleinen Zeh ins Wasser gehalten? Bist du mal reingesprungen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so eine Sache, die man in der Antarktis machen kann und man denkt sich immer vorher, ja klar, also ich springe da ins Wasser, kein Ding, und dann ist man natürlich dort und denkt sich so, okay, ich habe den Bikini dabei, ich bin vorbereitet, aber schauen wir erstmal, was es so wird. Und ja, wir sind dann am Nachmittag von einem Landgang zurückgekommen, es war auch schon ein bisschen später, und dann haben wir so eine Durchsage gehört vom Kapitän, ja, also alle, die jetzt gerne den Polar Plunge, also in das Wasser gehen möchten, sollten sich doch gerne jetzt sofort bereithalten.
Und das sind nämlich gerade Orcas in der Nähe.
Genau. Nee, Gott sei Dank nicht. Also da haben wir erst schon mal geschaut. Ja, aber man ist dann ein bisschen überrascht und sich so, oh Gott, jetzt passiert das wirklich. Und ja, es gibt so zwei Arten, wie man das machen kann. Also man kann entweder an bestimmten Stränden sozusagen vom Strand aus reinlaufen und ja, sozusagen reinlaufen, einmal untertauchen, wieder rauslaufen. Dann schnell ins Handtuch und wieder umziehen. Wir hatten aber keinen geeigneten Strand irgendwie auf in der Nähe und ja, sind dann einfach vom Schiff gesprungen. Ja, was auch ein bisschen interessant war und ja, ein bisschen aufregend. Also natürlich nicht von ganz oben, aber von dem untersten Deck. Und ja, dann steht man da mit den ganzen Seeleuten, die dann natürlich aufpassen, dass dann nichts passiert. Ja, hat dann sozusagen ein Gurt um den Bauch, falls was passiert und man irgendwie nicht selber wieder aus dem Wasser kommt, wird man rausgezogen. Ja, da steht man sozusagen wie auf einer Planke und springt ins Wasser. Und ja, ist dann schnell wieder draußen.
Und auch sehr kalt, oder?
Ja, es geht eigentlich. Also ich glaube, bei mir war es minus 1 Grad. Also es ist schon ein bisschen frisch. Aber man hat dann, ja, man springt einfach rein und ich musste da ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf Eis springt, weil bei uns kamen dann ein paar Eisschollen angeschwommen am Boot vorbei und dann steht man sozusagen da und ja, denkt sich, okay, nicht aufs Eis springen, muss ich ein bisschen warten, springt rein, schnell raus, dann steht schon jemand bereit mit dem Handtuch und einem kleinen Whisky-Shot, der natürlich dann auch sehr schnell aufwärmt. Und ja, dann ist auch erst eigentlich ganz interessant, dass der Körper dann sofort in Aufwärmmodus gelangt und man dann einfach sehr warm auf einmal ist. Also der Körper kriegt den Schock und dann kommt man raus und also wir waren dann auch, ja, mussten uns dann auch nicht mehr gleich anziehen. Also es war dann ja, ganz angenehm eigentlich. Ja. Wir sind aber dann noch in die Sauna gegangen, um ja.
Kriegt man wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen Schnappatmung.
Ja, genau, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, man ist dann in der Antarktis einmal ins Wasser gesprungen, was man auch nicht oft sagen kann.
Mhm. Wie zufrieden warst du mit dem Schiff und mit den Dingen, die an Bord so stattgefunden haben?
Also das Schiff ist natürlich auch so ein Ding, das sehr wichtig ist bei dieser Reise. Es ist natürlich das ist die Unterkunft, das Transportmittel und es ist Tag und Nacht auf dem Schiff und man, das ist sozusagen die Plattform auch, wo man dann die Antarktis davon erlebt. Und ich habe mich bewusst für ein kleineres Schiff entschieden. Das heißt, wir hatten, glaube ich, maximal 130 Passagiere an Bord. Und dann war es mir auch wichtig, dass man also viele Möglichkeiten hat, was zu sehen. Das heißt, wir hatten 360 Grad Deck sozusagen. Das heißt, man konnte wirklich auf allen Seiten des Schiffes gehen. Man konnte irgendwie auf dem ganz obersten Deck sein. Das heißt, man hatte eine Rundumplattform ganz oben und dann gab es da wirklich kein Bereich, der abgesperrt war. Das heißt, man, wenn ein Wal vorne war, konnte man vorne gehen auf verschiedenen Decks. Das heißt, jeder konnte wirklich sehen, was draußen passiert und stand irgendwie nicht in fünfter Reihe. Man konnte hinten stehen und es war wirklich wichtig, weil man halt auch viel draußen ist und das war mir auf jeden Fall wichtiger, wie zum Beispiel die Kabinengröße oder der Standard sozusagen. Also es ist auf jeden Fall keine Kreuzfahrt, wo man irgendwie ein bestimmtes Outfit immer anhaben muss oder wo es ein bisschen schicker ist. Das war mir auch wichtig, dass man wirklich leger an Bord sein kann und wirklich mal bereit ist, rauszurennen, und wenn es was zu sehen gibt. Und dann ist es auch noch wichtig, wenn man auf das Schiff achtet, dass man halt auch die Experten hat, das Expertenteam. Also es hat natürlich jedes Schiff, aber wir hatten wirklich, glaube ich, insgesamt über 130 Jahre Erfahrung in Polargebieten an Bord. Das heißt, das sind Leute, die von Historikern zu Meeresbiologen, Geologen, Ornithologen, Leute, die schon in der Antarktis gearbeitet haben, an Forschungsstationen. Das heißt, man hat so eine Vielfalt von Erfahrung und Geschichten und einfach Wissen an Bord, dass man einfach nur da sitzen könnte und stundenlang der Crew und dem Team zuhören könnte. Und das fand ich auch wichtig, dass man halt auch wirklich was lernt und sich auch ein bisschen bildet auf der Reise.
Du hattest gerade gesagt, also du hast 140 Leute wart ihr.
Genau, ich glaube, ich war 134, genau, knapp 140.
Für viele Leute wird sich das wahrscheinlich nicht anhören, als wenn das total viel ist, aber im Vergleich, es gibt auch andere Schiffe, wo deutlich mehr drauf geht, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Das sind so die von 100 bis 140, 150, das sind so ist eine gute Größe für ein Expeditionsschiff.
Ist das dann eher klein oder mittel, weißt du?
Das ist eher klein, ja.
Okay.
Das war auch ganz witzig, wie wir in Ushuaia am Hafen waren, bevor wir abgelegt sind, war auch ein sehr großes Kreuzfahrtschiff gerade im Hafen. Und dann, wenn man von Weitem irgendwie sieht, das kleine Schiff und dann dieses riesen, keine Ahnung, 4000 Passagier Kreuzfahrtschiff nebendran, das denkt man sich auch schon, oh Gott, wie viele Leute sind eigentlich da an Bord? Und das ist schon ein sehr großer Unterschied. Es fühlt sich auch nicht so an, als ob man irgendwie mit 140 Leuten an Bord ist. Es verläuft sich auch immer und es gab sehr viele verschiedene Bereiche, wo man sich aufhalten konnte an Bord, dass man jetzt sich nie irgendwie in so einer riesen Gruppe gefühlt hat. Und das andere kurz auch noch zur Schiffsgröße, was man vielleicht auch nicht so damit verbindet, ist, genau, wie vorher schon erwähnt, wird jede Landung oder jeder Landgang ist sehr streng geregelt von dieser Organisation. Und das heißt, es können maximal nicht mehr als 100 Leute an Land gehen in der Antarktis. Das ist überall geregelt. Manche Inseln oder Buchten ist es noch ein bisschen strenger, aber maximal 100. Das heißt, mit 140 ist es eine super Größe, weil einige auch gleich, also am Anfang von dem Landgang werden sozusagen die ersten an Land gebracht mit den Schlauchbooten. Dann kommen die Schlauchboote wieder zurück, nehmen die zweite Gruppe und so weiter. Und in der Zwischenzeit werden auch einige Schlauchboote verwendet, um einfach an der Küste zum Beispiel entlang zu fahren. Das heißt, erstmal vielleicht ein bisschen rauszufahren, um Wale zu beobachten oder an Land zu, einfach an der Küste entlang zu fahren, um die Welt sozusagen vom Boot aus zu sehen. Das heißt, es sind nie mehr als 100 wirklich an Land und die anderen 40, die haben auch was zu tun. Das heißt, die stecken nicht auf dem Schiff fest und müssen sozusagen warten, bis sie dran sind und verpassen vielleicht was. Das heißt, sie sind alle immer von Bord und genau, manche wählen auch noch das Kajaken aus. Das heißt, man kann auch in der Antarktis kajaken. Das heißt, es sind vielleicht auch nochmal 10 Leute im Kajak unterwegs. Das heißt, es ist wirklich eine gute Größe, um wirklich alle Passagiere von Bord zu bekommen, dass irgendwie keiner jetzt warten muss, was ja keiner möchte warten.
Das war ja, nee, natürlich, weil man möchte ja was erleben, ne? Genau. Und dann einfach irgendwie an Bord zu sitzen und darauf zu warten, dass die Gruppe vor einem fertig ist, damit man selbst rauf kann und dann vielleicht dreht sich das Wetter und dann kann man nicht mehr und dann ist man erstmal so richtig sauer. Entsprechend ist das schon ein sehr, sehr guter Tipp, auf den man achten sollte.
Genau, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich ein Boot aus oder ein Schiff aussucht, dass das nicht mehr als 140 hat. Und ich war mit der MS Expedition unterwegs und ja, genau, das ist sozusagen das Schiff, was super einfach für die Region gemacht ist und auch wirklich alle meine Punkte, die ich mir vorher so ausgesucht habe, so abgetickt hat. Die konnte ich alle, hat es alle erfüllt.
Was kostet so eine Expedition?
Das ist natürlich auch immer der Punkt, den man sich anfangs überlegt, wenn man sowas plant. Meine Fahrt hat, ich bin ja im März gereist, wie schon vorher gesagt, das heißt, es ist der Herbst und da die Touren am Anfang, also im Frühling und im Herbst, sind so ein bisschen günstiger, weil das Wetter da eventuell ein bisschen unbeständiger sein kann und weil es einfach nicht die Hauptsaison ist.
Hauptsaison wäre dann wahrscheinlich irgendwie so Weihnachten, Silvester.
Genau, Mitte Dezember bis Januar. Genau, das ist die Hauptsaison. Das heißt, ich hatte eine Zweierkabine. Ich habe meine Kabine mit jemand anderem geteilt, also mit einer anderen Frau, die ich vorher nicht kannte. Und habe dann ca. 6.000 Euro dafür bezahlt.
Ich habe mal ein stolzer Preis, aber ich meine, das ist halt auch einfach nicht, das ist halt nicht eine Destination, wo jeder hin kann. Ne? Entsprechend ist es halt auch so teuer. Ich habe mal gehört, dass man diese Expedition recht spontan vor Ort buchen kann und dann halt auch irgendwie extra Rabatte, so ähnlich wie bei den Galapagos zum Beispiel, rausschlagen kann. Ist das was? Stimmt das? Weißt du da was?
Das ist auch möglich. Genau, es ist halt, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, es hängt an verschiedenen Sachen ab. Also die verschiedenen Reisen und die verschiedenen Abreisen mit den ganzen Schiffen, die dann auch unterwegs sind, sind natürlich sehr beliebt. Ich meine, es gibt nur ein paar Monate, in denen man in die Antarktis kann und viele Leute planen wirklich 2-3 Jahre schon im Voraus, sich diesen Traum zu erfüllen und das kann man natürlich auch machen. Wenn man aber jetzt super spontan ist und sagt, oh, man ist eh schon in Südamerika und auch gerade schon mal in Patagonien, Feuerland und in Ushuaia unterwegs und man hat wirklich kein Zeitlimit, man schaut einfach mal so, was passiert, dann kann man das auf jeden Fall auch machen und einfach sehen, okay, man ist flexibel, man schaut mal vor Ort, welche Schiffe fahren ab, was kostet so die Kabine und da gibt's auf jeden Fall schon größere Rabatte. Aber das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, dass man sagt, ich fliege mal nach Ushuaia und schaue, weil es schon ein langer Weg dorthin ist und auch nicht günstig dahin zu fliegen. Der Flug von Buenos Aires nach Ushuaia ist auch nochmal ziemlich lang und wenn man dort ist, dann gibt's jetzt auch begrenzt Sachen zu tun. Also man kann jetzt auch nicht sagen, oh, ist in den nächsten 2 Wochen gibt's irgendwie keinen Platz, ich warte jetzt mal 2 Wochen auf das nächste Schiff. Würde ich eher Leuten empfehlen, die sagen, oh ja, ich mache mal eine große Reise und habe irgendwie keinen Zeitplan und denke, ich bin in Ushuaia um den Zeitraum und schaue einfach mal.
Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, ich würde auch niemandem empfehlen, der halt so seinen Jahresurlaub halt irgendwie verplant. So, ich fliege mal nach Ushuaia und dann hole ich mir da so ein Schnäppchen und mache dann eine Antarktis-Tour, weil es kann halt passieren, dass man halt einfach nur eine Ushuaia-Tour macht, weil alles ausgebucht ist. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Möglichkeit, um seine Patagonien- oder Argentinien-Reise zu verlängern, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn es denn dann geht, also vielleicht geht es auch nicht.
Genau, das habe ich ja auch gemacht. Ich war auch vorher in Patagonien unterwegs und dann in der Antarktis. Also ja, es verbindet sich sehr gut und ist auch sehr zu empfehlen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat.
Ja, also deine Tour war geplant oder war das auch eher spontan?
Meine war auf jeden Fall geplant, ja.
Ah, okay, ja. Genau. Also würde ich, glaube ich, das ist auch schon, wie du gerade sagtest, das ist ein Highlight. Das macht man nur einmal im Leben oder würdest du sagen, du machst das nochmal?
Also wenn ich die Chance bekomme, ja. Ich glaube, ich würd nicht Nein sagen. Es gibt auf jeden Fall noch viele andere Orte in dem Gebiet, die ich noch gerne sehen würde, also viele Inseln oder ein bisschen südlicher noch zu kommen. Man kann ja auch zu diesem antarktischen, wie sagt man das, Circle sozusagen fahren. Da gibt es ja diesen Äquator ja in der Mitte und dann gibt es auch nochmal diesen Antarktik Circle weiter unten, wo man den man auch nochmal überqueren kann. Das ist auch sehr spannend. Ich würde nicht Nein sagen.
Ja, das glaube ich. Aber das ist dann aber wahrscheinlich irgendwie sowas, eine 3-4-Wochen-Tour, oder?
Genau. Ich glaube, die wäre dann so 3 Wochen. Das ist, glaube ich, so das Längste, dass man auch ein bisschen mehr Zeit hat, auch in die Gebiete zu kommen. Und man weiß ja, wie gesagt, nie, was einen vor Ort dann wirklich erwartet, wo man hinkommt und was man so sieht. Deswegen muss man da schon ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Hast du noch irgendwelche Tipps für die Vorbereitung der Reise? Also worauf man achten sollte, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte? Ja.
Also ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen früher planen. Also viele planen so ein Jahr vorher. Das kann ein bisschen knapp schon sein, je nachdem, ob man jetzt sagt, man will unbedingt im Dezember oder Januar reisen oder auch eher in der Nebensaison. Das heißt, man kann dann auch direkt kurz danach seinen Flug buchen. Flüge nach Buenos Aires sind immer so, je nachdem, man bekommt manchmal ein Schnäppchen, manchmal auch nicht. Deswegen würde ich sagen, Flug auf jeden Fall buchen und dann auch den Anschlussflug nach Ushuaia. Und da gibt es nochmal vielleicht einen kleinen Tipp. Viele Flüge nach Ushuaia gehen sozusagen von dem kleineren Flughafen in Buenos Aires aus. Also Buenos Aires hat 2 Flughäfen. Und das heißt, wenn man einen Flug bucht, direkt Deutschland, Buenos Aires nach Ushuaia zum Beispiel, kann es sein, dass man dann den Flughafen wechseln muss und oft ist da nicht genug Zeit einberechnet, weil der Verkehr in Buenos Aires auch oft ein bisschen stärker ist. Das heißt, wenn man den Flug bucht, sollte man auf jeden Fall achten, dass man vielleicht einen Tag in Buenos Aires einplant oder wirklich sehr lange zwischen den Flügen Zeit hat, weil man will natürlich nicht sein Schiff verpassen, wenn man verspätet ist. Das ist erstmal so ein Tipp für die Planung und
das ist ein guter Tipp, weil sonst bist du 2 Wochen da.
Genau, dann hängst du da fest. Also ich meine, Buenos Aires ist nicht der schlechteste Ort, um stecken zu bleiben, aber man will natürlich nach Ushuaia und je weiter südlich man kommt, desto unbeständiger wird auch das Wetter. Das heißt, oft werden Flüge auch sind einfach verspätet oder fallen aus, weil das Wetter im Feuerland in Ushuaia ein bisschen zu unbeständig ist, um zu landen. Das heißt, man sollte wirklich das einplanen, dass man rechtzeitig ankommt.
Würdest du also sagen, dass man vielleicht so 2-3 Tage vorher ankommen sollte, versuchen zu ankommen?
Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall vielleicht eine Nacht, 2 Nächte in Buenos Aires einplanen, wenn man noch nicht dort war, um einfach die Stadt anzuschauen. Dann kann man entspannt den Inlandsflug sozusagen machen. Und ja, also auf jeden Fall einen Tag vorher in Ushuaia ist super, man kann dann nochmal in den Nationalpark gehen, man kann sich nochmal einen Gletscher anschauen. Also es gibt auch einiges zu tun in Ushuaia, es ist ein sehr kleiner Ort, ich glaube mit der größten Dichte an Outdoor-Läden. Falls man irgendwas vergessen hat, kann man das nochmal einkaufen.
Aber da findet man dann Patagonia ist das wahrscheinlich,
ja, alles Patagonia. Patagonia, genau, aber auch alle möglichen Marken. Ich glaube, so viele Läden habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen, nur für Outdoor. Ausrüstung. Aber genau, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen zu tun und sicher ist sicher, würde ich sagen.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
Genau, also zum Packen nochmal, ich würde auf jeden Fall schauen, was so das Schiff oder der Anbieter einstellt. Also ich habe, wie gesagt, diesen Parker bekommen. Das heißt, ich habe einfach nur eine Regenjacke mitgenommen, eine dünne Regenjacke. Die hat dann auch gereicht für die Reise vor und nachher. Was auch noch interessant ist und was auch ich glaube ich auch die meisten Anbieter machen, ist sozusagen so Gummistiefel oder ja feste Schuhe bereitzustellen. Das heißt, man braucht wirklich auch noch Schuhe an Bord für das Schiff. Da habe ich einfach Turnschuhe angehabt, die eine gute Sohle haben, damit ich auch draußen, wenn es mal nass ist, nicht irgendwie ausrutsche. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt auch seine eigenen Sachen nicht an Land nimmt, also Schuhe zum Beispiel. Alle Stiefel und alle Gummistiefel werden immer desinfiziert, sobald man irgendwie von Bord geht und wieder von Bord zurück, also von draußen zurückkommt. Das heißt, dass man irgendwie nichts von einer Insel zur anderen Insel oder einer Bucht zur anderen Bucht mitnimmt, was vielleicht dann die Fauna und Flora beeinträchtigen könnte. Und deswegen sind diese Stiefel sehr, sehr gut und auch warm und bequem und ja, man sieht einfach ein paar Skisocken an und schlüpft rein. Sonst zum Packen, ja genau, auf jeden Fall wasserfeste Handschuhe, Mütze, Schal, gute Sonnenbrille. Also wenn die Sonne scheint, ist es natürlich auch sehr stark. Sonnencreme auch mitnehmen. Und dann würde ich auch noch empfehlen, was jetzt sich nicht groß anhört, aber was ich super gut fand, so eine einfach eine Plastikhülle fürs iPhone oder fürs Handy. Mhm. Die hatte dann auch so ein schickes Band, das konnte ich mir dann auch um den Hals hängen. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich super viel mit meinem iPhone gefilmt habe und die Kamera war erstaunlich gut. Und da muss man halt nicht immer aufpassen, dass sie ja nass wird, dass das Handy nass wird oder auch ja, natürlich ins Wasser fällt. Und kann sozusagen auch das iPhone benutzen, um Aufnahmen zu machen. Aber auch eine GoPro ist super mitzunehmen, um das auch die mal ins Wasser zu halten und unter Wasser zu filmen und natürlich auch eine gute Kamera. Das ist natürlich auch ein Muss.
Wie schaut's aus mit Fernglas?
Ja, Fernglas ist auch gut. Also ich hatte, glaube ich, keins dabei. In der Antarktis ist sozusagen die Tierwelt immer sehr nahe. Das heißt, man muss irgendwie nicht in die Weite schauen, um die Pinguine zu entdecken. An Bord oder auch auf der Brücke, wo man auch bei uns auf dem Schiff immer rein und raus konnte. Das heißt, man konnte sich auch immer mit dem Kapitän unterhalten oder mit den anderen Leuten, die da gearbeitet haben, waren auch immer super Ferngläser. Das heißt, wenn man mal ein bisschen in die Weite schauen will, kann man sich da auch alles ausleihen. Ich fand dann irgendwie, dass ich mit der Zeit irgendwie sehr viele Dinge immer bei mir hatte. Also ein Handy, dann meine Kamera, eine GoPro, dann noch Handschuhe in der Tasche und irgendwie dachte ich, ja, ich habe hier, bin da behangen wie ein Weihnachtsbaum. Deswegen habe ich dann mich entschlossen, das Fernglas nicht mitzunehmen, wenn ich irgendwie an Bord, also wenn ich draußen bin. Es war mir dann zu viel, zu viele Dinge, auf die ich aufpassen musste.
Ja, da wird die Jacke dann schon ziemlich voll und schwer.
Genau, einfach. Ja.
Was hast du noch so irgendwelche Tipps für die Hörer? Also wenn so irgendwas planen, irgendwas, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, was ich noch nicht gefragt habe?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn ihr euch das überlegt, in die Antarktis zu fahren, auf jeden Fall sprecht ihr vorher mit jemandem, der vielleicht schon mal da war, um euch nochmal Tipps zu geben, wenn ihr sozusagen in dem Buchungsprozess seid. Ich fand es immer sehr hilfreich, einfach nochmal von Leuten auch zu hören, die schon mal da waren und sagen so, oh ja, wenn ihr jetzt im Februar fahrt oder im November fahrt, würde ich das nochmal machen oder genau, also es ist, ich finde es immer wichtig, sich vorher gut vorzubereiten. Ich habe jetzt ein bisschen mich auch reingelesen, das heißt, ich wusste schon ein bisschen Bescheid, was ich sehen kann, was mich erwartet, aber man bekommt einfach mal eine Packliste auch zugestellt. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was man jetzt nicht irgendwie vielleicht schon hätte. Aber sonst glaube ich, so die Schiffsauswahl ist, glaube ich, das Wichtigste am Anfang, dass man sagt, okay, man will auf dieses Schiff, es hat alles, was man will, also tickt sozusagen die ganzen, alle Boxen. Aber ich glaube, dann ist einfach nur sich drauf zu freuen und auf das Abenteuer in Arktis zu warten und dann, ja, in den Süden zu fliegen.
Und es dann entsprechend genießen.
Genau, das sollte man natürlich nicht vergessen. Was auch super ist, wir sind gerade so beim Genießen und die Zeit wirklich auszunutzen. Ja, man hat natürlich auch kein Internet. Also das fand ich natürlich auch super, mal über eine Woche lang einfach offline zu sein. Man wird nicht irgendwie abgelenkt, man weiß irgendwie auch nicht, was in der Welt passiert. Man ist einfach da präsent in dieser Natur, in dieser unberührten Schönheit und konzentriert sich ganz darauf, was man erlebt und muss jetzt nicht irgendwie was posten oder was schauen, wer was wo macht oder was irgendwo passiert. Und das fand ich auch sehr entspannend, dass man einfach nicht abgelenkt ist und sich voll und ganz auf das Erlebnis konzentrieren kann.
Das wäre ja für mich als Blogger perfekt, also eine richtige Digital Detox.
Genau, ja, also das ist eine gute Destination.
Komplett abschalten und mitten, also rein in die Natur, genau. Das Abenteuer.
Genau.
Sehr cool. Sarah, das hört sich alles sehr gut an oder das hat sich alles sehr gut angehört. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du dein Abenteuer Antarktis mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war, fand ich sehr spannend, mit dir darüber zu reden und ich hoffe, dass ich ein paar mehr Leute begeistern konnte, auch so eine Expedition zu machen. Ist auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und schwuppdiwupp ist eine Stunde auch schon wieder fast rum, die wir hier quatschen. Und ich danke dir vielmals, dass du dir zu so früher Stunde die Zeit genommen hast und doch noch so inspiriert und so motiviert und enthusiastisch darüber sprechen kannst.
Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen, Sebastian. War super, mit dir drüber zu sprechen.
Bis bald.
Ja, danke
dir.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. Krass, oder? Es vergeht auch wirklich extrem schnell. Das waren jetzt schon wieder über eine Stunde, die ihr mit dabei seid. Und jede Woche denke ich immer so, boah ey, ob die das wirklich durchhalten, ob die sich wirklich eine ganze Stunde anhören, finde ich schon cool. Also ich höre ja auch andere Podcasts über eine Stunde, manche sogar noch länger. Aber es ist halt schon etwas was ganz Besonderes, dass ihr, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit seid, in der U-Bahn und vielleicht auch nichts zu tun habt oder im Auto sitzt und unterwegs seid, dass ihr euch dann die Zeit nehmt und dann nebenbei einfach so lauscht, was meine Gäste und ich sozusagen haben. Eigentlich eher meine Gäste, ich höre ja nur zu und stelle Fragen. Aber was die sozusagen haben, das finde ich cool, dass ihr das macht. Also vielen, vielen Dank. Hier doppelte Daumen nach oben, seht ihr gerade nicht, aber stellt es euch einfach vor. Und das war die 87. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir gehen fleißig auf die 90 und auf die 100 zu. Das ist sehr, sehr cool. Da muss man mal schauen, wann wir die 100. Folge haben werden. Dass wir uns da vielleicht was ganz Besonderes einfallen lassen. Habt ihr Ideen? Wenn ihr Ideen habt, dann freue ich mich immer, von euch dazu zu hören. Einfach eine Mail an podcast@offthepath.com oder an sebastian@offthepath.com. Erreichen mich beide. Oder über Twitter, Instagram, Facebook. Alles. Ja. Achso, und bevor ich es vergesse, und vielleicht habt ihr es am Anfang nicht mitbekommen, alle Links zu dieser Folge und die Shownotes findet ihr auf www.offthepath.com/Folge 087. Also das ist die 87. Off the Path Podcast Folge. Und dort findet ihr dann alle Links, die Sarah so erwähnt hat über ihre Antarktis-Expedition. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns allerspätestens wieder, wie immer, nächste Woche Dienstag. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht finde ich noch irgendwie in meiner Woche, die ziemlich voll ist, denn wir sind am Donnerstag in Berlin. Da testen wir so ein neues Programm für den Podcast. Das wird extrem cool. Ich möchte eigentlich nicht so viel erzählen, weil ich es erstmal testen möchte. Aber wenn das, was ich gesehen und gehört habe bisher, ich habe es noch nicht getestet, so ist, wie es ist, was ich gesehen und gehört habe, ne, ist ein bisschen kompliziert, dann wird das extrem geil, weil dann nehme ich euch mit auf eine ganz, ganz besondere Reise demnächst. Also ich will nicht zu viel sagen, aber das schaue ich mir am Donnerstag an. Am Donnerstag sind wir in Berlin entsprechend und das wird extrem cool. Und dann fahren wir Donnerstagabend an die Nordsee, also nach Fehmarn, ne? Und dann sind wir bis Montag auch nochmal an der Nordsee auf der deutschen und dänischen Seite unterwegs und erkunden die ein bisschen. Und nächste Woche ist Line dann auch mit Fähre in Schweden, also sie macht ja den Kungsleden, also auch extrem cool. Mal schauen, was sie darüber so erzählen wird. Da wird die auch fleißig vloggen, alleine. Ich gehe nämlich nicht mit. Wird auch mal was ganz Besonderes. Also es ist, also der Monat August, ihr Lieben, steht viel an. Costa Rica steht auch an. Wir fliegen auch nach Costa Rica im August. Das ist extrem geil. Es gibt ein paar richtig geile Stories und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr hier fleißig mithört. Teilt den Podcast mit euren Freunden, die halt auch irgendwie reiselustig sind. Vorgestern war ich übrigens bei Galileo, habt ihr das gesehen? Auch extrem geil. Da wurden Pauschalreisen gegen Individualreisen irgendwie verglichen und Pauschalreisen haben gewonnen. Ich und mein Bloggerkollege Marco von Life is a Trip haben da quasi als Berater fungiert, weil wir einerseits ging es um Kuba und da war Marco und dann ging es um Südafrika und da waren wir natürlich schon total oft und da haben wir, glaube ich, die Pauschalreisen, also die Kuba-Pauschalreise, die Kuba-Individualreise war 200-300 Euro günstiger als die Pauschalreise und die Südafrika-Pauschalreise, die wir organisiert haben, Nadine und ich, die war 500 Euro günstiger als die Pauschalreise, die dort gebucht worden ist, also extrem cool und ja, macht mich ja schon ein bisschen stolz, das war auch wirklich so, ist schon sehr off the path, was wir da für Matthias von Galileo halt organisiert haben. Er ist dann mit dem Flug nach Johannesburg und dann erst mit dem Zug nach Kapstadt, was man ja eigentlich jetzt nicht machen würde oder nicht wüsste, wenn man, außer man reist off the path und das war wirklich off the path. Fanden sie selbst nicht so cool, aber haben sich halt dann vielleicht den falschen Blog ausgesucht. Nein. Aber ja, es war extrem cool. Also, wenn ihr es gesehen habt, dann habt ihr es ja gesehen. Und wenn nicht, dann schaut es euch mal in der Mediathek an von Pro7 Sat1. Das ist nämlich extrem cool geworden. Unser Auftritt war sehr, sehr kurz dafür, dass wir halt extra nach München gereist sind ins Studio. Aber so ist das, glaube ich, einfach beim Fernsehen. Egal, ich habe genug geredet. Die Outro ist seit 5 Minuten. Diese Folge ist über 1 Stunde lang und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und bis nächste Woche. Wir hören uns. Danke, danke, dass ihr da seid. Ich bin euer Sebastian Canaves, euer Host des Off the Path Podcast. Tschüss.